Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Laufsteg. Laufsteg, dein Friseur der besonderen Art. Mit und ohne Termin in der Gronastraße 1, gegenüber von Fellini. Termine buchen online über laufsteg-göttingen.net.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Es gibt auch in Osterode viele historische Schätze zu heben oder einfach wieder zu entdecken. Neben den Bürgerinnen und Bürgern soll das Denkmal Kunst-Denkmal-Festival natürlich auch die Besucher neugierig auf historische Kulissen und ihr Innenleben machen. Maler, Bildhauer und Fotografen beleben eine Fülle von Fachwerkgebäuden mit ihren Arbeiten. Auch Musiker, Theatermacher und Literaten planieren mit ihrem Bühnenprogramm durch die Altstadt von Osterode. In unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema möchten wir Sie heute auf das Denkmal Kunst, Kunstdenkmal Festival und ein kreatives Kapitel Stadtgeschichte einstimmen. Im Gespräch mit Osterodes Bürgermeister Klaus Becker und Mitgliedern des Festivalteams Thomas Schmidt, Christiane Östern, Christina Schimpf, Franziska Aulich und Lutz Kretschmer, dem ersten Vorsitzenden des Vereins Fachwerk Kultur Osterode am Harz.
Herr Becker, das erste Denkmalkunstfestival war ja eine besten Sinne positive Überraschung für alle Beteiligten.
War es und war ein überwältigender Erfolg, sowohl für die Organisatoren in Osterode als auch für die Gäste, die wir hatten aus der Stadt und aus dem Umland. Und aus ganz Deutschland. Deswegen auch der Grund, warum wir gesagt haben, beziehungsweise die Ehrenamtlichen vor allen Dingen gesagt haben, ja, wir machen es wieder und wir als Stadt unterstützen das selbstverständlich.
Haben Sie eine Art Umfrage gestartet, wer hat Lust, mit an Bord zu kommen? Weil sowas fängt ja immer klein an und dann zieht es seine Kreise und der eine oder andere Skeptiker stellt fest, holla, lohnt sich doch.
Also nach dem ersten Festival habe ich eine Bedanke-mich-Veranstaltung hier im Ratssaal gemacht. Da hat jeder ein kleines Präsent gekriegt, der aktiv dabei war. Und da habe ich gefragt, könnt ihr euch vorstellen, dass wir sowas nochmal machen? Nur für Osterode, also nicht für alle 5 Fachwerkstätten. Und da kam ein überwältigendes Ja von den Aktiven. Und ich muss sagen, heute stelle ich fest, dass das Ja nicht kein leeres Ja war, sondern ein ernst gemeintes, ehrliches Ja war. Denn so viele, wie hier wirklich mit viel, viel Zeitaufwand dabei sind, das ist absolut beeindruckend.
Wie stellt sich denn die Situation da, was Fachwerk? Werkgebäude angeht. Haben Sie viel Sanierungsbedarf? Hat es aufgrund des Festivals dann auch mehr Initiativen, mehr Engagement, mehr Öffentlichkeit gegeben? Wie ist da gerade der Stand der Dinge?
Das Wort Fachwerk ist plötzlich in den Mündern der Osteroderinnen und Osteroder, was früher nicht der Fall war. Ist auch schon ein Haus weiter veräußert worden, ein denkmalgeschütztes Haus. Also genau das, was wir wollen, dass leerstehende Häuser wieder einer Verwendung zugeführt werden, mit neuen Eigentümern in der Regel. Von daher kann man sagen, es hat genau das auch als Nebeneffekt bewirkt, neben dem kulturellen Highlight, dass wir, sagen wir, städtebaulich vorankommen.
Ich vermute mal, es spielt auch eine Rolle, das Fachwerk. Fünfeckbündnis, dass die Städte jetzt einfach in vielerlei Hinsicht auf einer anderen Ebene kooperieren, was Attraktivität der Städte angeht, die wirtschaftliche Anbindung, die Kultur und überhaupt die Standorte stärken.
Richtig, und wir sehen da immer, wenn wir Standorte stärken, die 5 Standorte durchaus. Denn ich sag mal, die Idee des Denkmalkunstfestivals stammt ja aus Hanmünden. Und das haben wir nicht geklaut, sondern man hat es uns geschenkt. Man hat uns diese Idee geschenkt, entwickelt sie weiter. Genauso haben wir Ideen, die wir in Osterode entwickelt haben in den letzten Jahren, haben wir an die anderen geschenkt. Und ich glaube, das ist das Ideale der Zusammenarbeit, dass keiner auf den anderen guckt als Wettbewerber, sondern dass man sagt, wir können uns nur als niedersächsische Fachwerklandschaft gemeinsam verkaufen. Und das genau tun wir.
Herr Schmidt, Sie waren von Anfang an mit an Bord, als schon das erste Festival geplant wurde. Haben Sie da mal so ein bisschen geschnuppert in Hanmünden, wie die das angezettelt haben, was es da alles für Möglichkeiten gibt? Man muss da sowas erstmal in Bewegung bringen.
Ich war beim letzten Festival 2 Monate vor dem Start bin ich da hier mit eingestiegen. Aber natürlich haben wir uns vieles abgeschaut von Hanmünden. Aber mittlerweile haben wir natürlich auch viele, viele eigene Ideen entwickelt. Und Hanmünden hat auch schon Ideen von uns übernommen. Und darauf sind wir auch stolz, dass wir auch unser eigenes Projekt hier durchziehen, unser eigenes Konzept. Die ganzen Ehrenamtlichen haben sehr viel investiert. Und was hier unterm Strich rausgekommen ist, bevor es losgeht, ist aus unserer Sicht qualitativ sehr hochwertig. Und jetzt wollen wir noch hoffen, dass auch die Besucher das so annehmen, wie wir das glauben, wie sie das annehmen sollten. Dann würden wir uns sehr freuen.
So ein Festival zu planen braucht ja seine Zeit. Haben Sie Ideen gesammelt? Aus der Gruppe der Ehrenamtlichen kamen die Vorschläge von denen. Gab es einen Plan, wo man erstmal durchprobiert hat? Wie hat sich das Ganze so entwickelt?
Na, manches gleichzeitig. Es gab sicher einen Plan, einen bruchstückhaften Plan, den man gemeinsam besprochen hat. Also das ist immer die Vorlage, die geschossen wird und jemand greift den Ball auf und das war eine ganze Gruppe. Und insofern ist da eine ganze Menge zusammengelaufen, unterschiedlichste Ideen, die sich dann auch im Verlaufe der Zeit entweder ausentwickelt haben oder abgelegt worden sind. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass es gut und sinnvoll ist, Verantwortlichkeiten festzulegen. Insofern gibt es innerhalb der Gesamtgruppe auch eine Arbeitsteilung.
Wer kümmert sich um was?
Wer kümmert sich um was verantwortlich dabei? Ich behaupte, wir haben halt ein kleines Management darum herum aufgebaut, dass nicht jeder tut und lässt, was er für gut hält. Da ist es einfach wichtig, dass mehrere Leute draufschauen. Das, glaube ich, ist innerhalb der gesamten Gruppe das kleine Geheimnis gewesen. Es ist ja nicht so, dass man sich durchgängig kannte oder miteinander vertraut war, sondern genau dieses Vertrauen musste auch hergestellt werden.
Und hat sich erstmal geschnuppert, denke ich mal.
Ja, und das hat geklappt. Also es war unterschiedlich ausgeprägt, weil sich natürlich viele auch kannten. Aber dass in einer Gruppe so gut funktioniert, das ist, glaube ich, schon relativ selten. Und dass man Konflikte weitestgehend auch lösen konnte, behaupte ich mal. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Das können Sie wegschneiden.
Es gab bestimmt, ich nenne es jetzt mal so eine Art Prioritätenliste, bestimmte Gebäude, von denen es vielleicht wichtig war, dass man die mal öffnet, weil sie einen besonderen Wert haben oder ganz was Besonderes auch in der Stadtgeschichte.
Obwohl ich ja nicht direkt in dieser Organisation drin war, als Bürgermeister, so habe ich das empfunden. Es war mehr das Problem, genügend Häuser zu finden für diese Vielzahl von Veranstaltungen, für die Vielzahl von Künstlern, die ausstellen. Wir sind ja wesentlich größer als das letzte hier in Osterode. Ich glaube, das war mehr das Problem und das ist uns gut gelungen, denke ich mal. Ich glaube, 31 Häuser sind es, ne? 31 Gebäude, die mehr oder weniger alt sind, mehr oder weniger Fachwerk sind, wo Aktivitäten drin stattfinden.
Und das alles sogenannte Leerstände?
Ja, alles Leerstände, die hier genutzt werden, dann in die Öffentlichkeit gebracht werden sollen.
Es gibt ja Gebäude, die werden gleich mehrfach genutzt. Also der Eiskeller, der Innenhof, das Erdgeschoss, der erste Stock. Hat das damit zu tun, dass sie einfach in unterschiedlichem baulichen Zustand sind? Oder wie sind sie da vorgegangen? Ja, wenn ich so die Liste der Künstler sehe, da gibt es einige Sammlungen.
Hängt es immer von den Örtlichkeiten ab, was das Haus hergibt. Wir wollen das ganze Haus nutzen, dem breiten Publikum vorstellen. Aber was ich nochmal sagen wollte, mit Aussuchen der Häuser. Natürlich haben wir versucht, mit Prioritäten zu setzen. Und natürlich haben wir versucht, bestimmte Häuser, die sehr interessant sind, für die Bevölkerung, für unsere Besucher, für unsere Gäste. Aber das gelingt nicht immer, die nutzen zu können. Das ist ein Privatbesitz und dann musst du fragen, ob wir sie nutzen dürfen. Leider Gottes gibt es noch ein paar, die da Nein sagen, die noch nicht erkannt haben, inwieweit sie dann ihr Haus auch wieder interessant machen zum Verkauf, was ja eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Übung ist. Da sind natürlich auch ein bisschen traurig, wäre übertrieben gesagt. Aber es hätte uns gut zu Gesicht gestanden, das ein oder andere Haus noch nutzen zu können. Leider, Privatbesitz sagt Nein und dann können wir das halt nicht nutzen. Und dann müssen wir andere Häuser nutzen, aber wir haben in Osterode, ich denke mal, genug Häuser, um sie so interessant für Kunst zu machen, auch für den Betrachter, dass das eigentlich ausreichend ist.
Gibt es denn besonders alte Gebäude, die eine besondere Geschichte haben?
Jedes Haus hat eine Geschichte, mehr oder weniger bekannt, sage ich mal. Von daher findet man in Osterode Häuser, Kunst und Stories. Dann hat man diesen ganzen Bilderbogen.
Wir haben eine Mitstreiterin, Frau Grobis vom Heimat- und Geschichtsverein. Das ist eine Dame, die sich exzellent auskennt in diese Richtung. Und sie wird so ein Exponat, Exposé für jedes Haus, wo jeder Besucher lesen kann am Haus, welche Geschichte das Haus hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Das interessiert auch die Besucher. Und deshalb sind wir Frau Grobis vom Heimat- und Geschichtsverein sehr, sehr dankbar, dass sie da mit uns so eng zusammenarbeitet.
Das ist natürlich eine faszinierende Kombination, wenn man zum Kulturprogramm und zu seinem Stadtrundgang auch noch Stadtgeschichte dazu bekommt.
Ja, das ist beispielsweise eine Idee, die sich so entwickelt hat innerhalb der Gruppendiskussion, dass man genau diese Verknüpfung macht und damit etwas mehr bietet als, ich sag mal, nur Kultur, nur Bilder schauen oder Musik hören, dass man weiß, wo man eigentlich herumläuft und es zuordnen kann. Und dann kriegt die Stadt auch nochmal einen anderen Aussagecharakter, behaupte ich mal.
Zusätzlich war es auch noch ein bisschen schwierig, die Künstler in die passenden Gebäude einzuplanen, weil den Künstlern muss auch das Haus gefallen. Einige Künstler haben mir gesagt, also hier in diesem Haus fühle ich mich nicht wohl, dann mussten wir irgendwas anderes suchen, wo es dann passt. Und das war auch noch eine besondere Schwierigkeit, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, mit den Künstlern auf dieser Weise zusammenzuarbeiten.
Ein Raum oder die Umgebung macht ja auch was mit dem Bildern und oder den Skulpturen, den Installationen. Und ich denke, da gibt es dann auch besonders spannende Begegnungen, weil natürlich ein Raum, der plötzlich mit Bildern aufgehellt wird.
Genau, in einem alten Eiskeller wird eine Künstlerin ausstellen, die Keramik herstellt und diese dann besonders beleuchtet. Da bin ich schon mal sehr gespannt, wie sich das finden wird. Und in einem Gebäude der Stadt haben wir einen wunderschönen alten Innenhof gefunden, wo wir zwei Steinbildhauer, die dort dann arbeiten, untergebracht haben. Und diese beiden Künstler waren total begeistert von dem Ambiente, was sie dort erwartet.
Und wir haben sogar einen alten Stadtturm reaktiviert, in dem auch ein Künstler ausstellen wird, den er selber hergerichtet hat, mit fröhlichen Farben die Wände bemalt hat. Und
also ein bisschen aufgefrischt, den
alten Turm. Und der Sonnenturm strahlt wirklich, wenn man reinkommt, in hellgelb und kräftigen Farben und bietet sich also wirklich an für Kunst.
Also der stand da so rum, der Turm, der stand, sag ich mal, so lax, ja, hat keinen weiter gestört. Ab und zu rannte mal einer drum rum und das war's dann, oder wie?
Er ist noch Bestandteil der Stadtmauerreste und ist im Besitz der Stadt, sodass wir da also auch zugreifen konnten, sage ich jetzt mal. Vor 2 Jahren war auch eine Künstlerin dabei und wir haben festgestellt, dass das Flair dieses alten Stadtturms also wirklich sehr ansprechend ist und da die Künstler also wirklich gerne hingehen.
Zum Festival Denkmal Kunst, Kunstdenkmal in Osterode flanieren wir jetzt weiter durch das Festivalprogramm und die Geschichte historischer Gebäude. Im Gespräch mit Bürgermeister Klaus Becker und Mitgliedern des Festivals Teams.
Das Festival klingt ja immer wieder an, das stiftet Initiale in vielseitiger Hinsicht.
Wird auf die Zukunft ausstrahlen. Einmal eben aus der baulichen Sicht, dass die Häuser bekannter sind, dass die Osterolerinnen und Osteroler stolz auf ihren Fachwerkschatz sind, aber eben kulturell, dass man sagt, in einer Kleinstadt ist sowas möglich. Auf dem hohen Niveau Kunst, darstellende, bildende Kunst zu zeigen, ich glaube, das wird ein Riesenerfolg werden, da bin ich 100% überzeugt.
Ist denn das Kulturprogramm insgesamt nach dem ersten Denkmalkunstfestival gewachsen? Also hat das schon Impulse gegeben, öfter was zu machen, mehr zu machen oder auch nach Räumen Ausschau zu halten, wo man nicht immer mal wieder Form. Musik oder Theater machen
also
kann?
Also nicht in der Form jetzt, dass man sagt, das Kleinkunstthema, sage ich mal, so ein bisschen spielt ja da eine Rolle. Das ist in der Planung drin, weil wir die Schachthofvilla zurzeit, eines der markantesten Häuser der Stadt Osterode am Harz, sanieren. Und wenn das fertig ist, haben wir dort einen Saal drin für ca. 100 Personen, also einen kleinen Saal. Wir haben mehrere kleine Räume, wo man kleine Veranstaltungen machen kann. Das ist also ein Ziel, was wir aufgreifen werden, wo unsere Stadt, also unsere professionellen Veranstalter auch schon die Gedanken entwickeln zurzeit, was da passieren kann. Von daher hat sich einiges entwickelt und wir haben es geschafft, dass wir zum Beispiel das GSO, das Göttinger Sinfonieorchester, nach Osterode stärker gezogen haben mit zusätzlichen Veranstaltungen. Jetzt müssen sie natürlich auch immer erst angenommen werden, also was muss sich erstmal entwickeln dann. Aber ich glaube, das ist alles Ausstrahlung schon aus dem letzten Festival und das wird jetzt nochmal gepusht werden, da bin ich mir sicher.
Es gibt ja noch eine weitere schöne Villa, in der jeden Sommer ein lyrischer Garten zelebriert wird.
Wunderbar, ja.
Das ist ja auch ein Schmuckstück.
Oder wir haben ja beispielsweise dieses eine Haus am Schilde 2, wo halt jedes Jahr jetzt regelmäßig Ausstellungen stattfinden über mehrere Wochen. Und die dort Ausstellenden haben auch so jahreszeitliche Aktionen. Die machen immer eine Galerie auf Zeit. Und da gibt es dann mal was zum Thema Frühling, was zum Thema Winter, Weihnachten. Das ist auch so eine Geschichte, die sich einfach auch durch diese DKKD-Sache 2017 noch verstärkt hat und auch im Bewusstsein der Bevölkerung mehr angekommen ist, dort das auch anzunehmen, dieses Produkt. Und ich glaube einfach auch durch dieses Ehrenamt, was wir jetzt erlebt haben, also mich vom Stadtmarketing überwältigt ist, weil eine Zeit lang irgendwo dieses Ehrenamt, das war so ein bisschen runtergefahren. Wir sind nicht so richtig wieder damit in Gang gekommen. Und jetzt hat es gezeigt, das bringt so einen Stein ins Rollen. Und ich glaube einfach auch für die Zukunft, dass sich Ehrenamtliche engagieren werden, kulturelle Highlights-Akzente hier in der Stadt zu setzen. Es muss kein großes Festival sein. Es kann auch mal eine Abendveranstaltung sein. Es kann mal ein Wochenende sein. Es kann eine Galerie, eine Ausstellungsgeschichte sein, die sich daraus entwickelt. Aber ich glaube, Es haben nach dem DKKD 2017 sich ganz viele erst im Nachhinein mit eingeklinkt, haben gesagt, boah, das fand ich total toll, hat Spaß gemacht, ich möchte dort aktiv mitwirken, dann bei dem nächsten Festival in Osterode. Und ich glaube, so wird es diesmal auch wieder, dass ganz viele Besucher auch begeistert sind und sagen, das ist eine tolle Geschichte, da möchte ich mich auch in Zukunft engagieren, ich sehe da einen Sinn drin. Ich habe da ein konkretes Ziel, wir arbeiten auf das Thema Kultur hin, wir wollen kulturelle Highlights in Osterode etablieren, bestimmte Veranstaltungen in den Kalender setzen und ich denke, da entwickelt sich ganz viel dann auch.
Schon die Idee, so ein Gebäude, sagen wir mal, künstlerisch kreativen Besitz zu nehmen und das Jahr über immer mal wieder Veranstaltungen zu machen, das ist ja schon ein Schritt nach vorne. Das hat auch so einen spontanen Charakter.
Genau, und auch so kleine Dinge, wo wir jetzt gemerkt haben, wir können das über Ehrenamt stemmen. Ehrenamtliche haben es geschafft, Bands zu engagieren, Künstler zu engagieren. Die wissen jetzt auch, dass sie das in Zukunft können. Dass es halt auch nicht, sage ich mal, die Professionalität von großen Agenturen oder so bedarf, sondern dass das auch jeder Kulturbegeisterte auch selber in einem gewissen Rahmen auf die Beine stellen kann.
Das Learning by Doing.
Genau.
Im Prinzip. Hinterher ist er ein bisschen schlauer, weiß etwas besser Bescheid. Hatten Sie eine Gruppe, die sich jetzt speziell um die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler gekümmert hat? Ein bisschen Know-how braucht man ja schon, wenn man so ein Programm stemmen will.
In der Auswahl der Künstler haben wir einige Unterstützung von Hannover Schmünden bekommen, weil die haben schon einen sehr großen Fundus an Künstlern gehabt, aber es haben sich auch viele hier aus der Gegend bei uns gemeldet. Es gab eine Jury, bestehend aus 3 Leuten, mit einem Jurymitglied vom Kunstkreis in Osterode, dann die Kunstfrau aus Hannover Schmünden und noch eine weitere Künstlerin aus der Nähe von Göttingen, die also uns da beraten haben, wen wir als Künstler hier verpflichten könnten.
Wie war denn so das Interesse, wenn Sie so angeklingelt, nachgefragt haben, haben Sie Zeit, haben Sie Lust?
Also ich habe ca. 100 Bewerbungen geschrieben, also Einladungen an Künstler rausgegeben. Wir haben so ca. 40 zurückbekommen. Das fand ich schon einen ganz guten Schnitt, die sich ja auch speziell jetzt hier für Osterode interessiert haben.
Und Sie haben natürlich auch die lokale und regionale Kreativszene im Blick.
Ja, von den Dransfeldern Künstlern kommen etliche. Dann haben wir auch einen eigenen Fotostammtisch hier in Osterode und auch einen Kunstkreis, die auch sich mit beteiligen. Aber wie gesagt, wir haben auch Künstler aus Ungarn, aus Holland, Polen und eventuell noch Frankreich. Wir sind auch international aufgestellt.
Das gibt ja dann auch so eine Korrespondenz der Künstler untereinander. Das ist ja so Teil des kulturellen Alltags dann.
Ja, 2 Künstler haben sich noch im Nachhinein beworben, die das mitbekommen haben aus Oldenburg, die dann auch kommen. Und das hat sich eben bis Oldenburg drum gesprochen. Das hat mich auch gefreut.
Die stehen dann sozusagen jeden Tag bereit für Gespräche, Nachfragen, vielleicht auch für kleine Kostproben, dass man ihnen mal über die Schulter schaut.
Ja, also wir haben mehrere Künstler, die Workshops anbieten und das haben die Künstler selber organisiert. Aber die meisten Künstler werden vor Ort sein. Einige sind noch berufstätig, die dann eben nicht die ganze Zeit hier dabei sein können. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass 80% der Künstler dabei sind.
Dass man sozusagen jeden Tag gucken kann, welchen Atelier in welchem alten Gebäude.
Gucke ich jetzt mal.
Vielleicht an einem Vormittag oder vielleicht bleibe ich gleich bei einem.
Ja, genau. Und die Künstler sind auch durchaus daran interessiert, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen und sich über ihre Kunst zu unterhalten.
Es gibt auch einige Künstler, die speziell zu ihrem Handwerk, was sie machen, Workshops anbieten, wo sie jetzt auch die Besucher einladen, sich anzumelden. Ob es jetzt ein Maler ist, ob es ein Bildhauer ist, es sind unterschiedliche dabei.
Also es betrifft alle kreativen Sparten.
Alle kreativen Sparten, genau.
Denn Bildhauerei braucht ein bisschen mehr Zeit.
Aber wer es mal probieren will, ich meine vielleicht jemand, der probiert mal, der Bildhauer, der in 20 Jahren vielleicht mal bei uns ausstellt, wer weiß. Es ist einfach so, dass man halt auch die Kreativität durch dieses Festival bei Menschen weckt. Vielleicht entdeckt der ein oder andere auch sein Faible für die Malerei oder für Glaskunst oder was auch immer. Das ist einfach auch das Schöne, dass man halt Menschen inspirieren kann, vielleicht selbst kreativ zu werden. Das könnte auch so ein bisschen unser Auftrag sein.
Hauptsache, es macht erstmal emotional kreativ. Ein bisschen offen, ein bisschen neugierig und ich denke mal, damit fängt das an. Dann hat man ja schon eine ganz andere Stimmung.
Ja, wir sind, also wenn man so alle zusammen sind, wir glaube ich so 70, 80 Leute, die aktiv da vorbereitet haben.
Das sagten Sie auch vorhin schon, ne?
Absolut,
starke Gruppe, die sich da engagiert.
Richtig.
Ehrenamtlich.
Je nach den Möglichkeiten, die der Einzelne hat. Und das wird alles berücksichtigt und respektiert. Das wäre der entscheidende Teil dabei. Also es gibt keinen Maßstab, wie man sein muss, sondern ist gleichwertig. Und das macht, glaube ich, auch die Attraktivität für viele aus, zu sagen, ja, ich mache da mit. Auch wenn die Möglichkeiten im Verhältnis zu anderen klein erscheinen mögen, aber sie werden so respektiert, wie sie kommen. Und das ist ein sehr demokratisches Element dabei.
Sie haben ja auch ein ausgesprochen abwechslungsreiches, aber auch im besten Sinne turbulentes Programm.
Ja, hoffentlich.
Zusammengestellt aus allen möglichen musikalischen, literarischen, theatralen Zusammenhänge raus.
Ja, manche würden sagen, es ist ein bisschen eklektizistisch, von überall was her. Aber ich glaube, das ist dem Umstand geschuldet, dass ich speziell in einer Suchbewegung war, weil ich ja kein Osteroder bin und mich auch in der Region gar nicht auskannte, sondern mich in diesen anderthalb Jahren damit vertraut gemacht habe.
Sie sind das ein Zugereister,
ich bin zugereist, ja, zugereist. Dann stößt man auf unterschiedliche Kompetenzen, die eine große Bedeutung dann bekommen. Der andere Punkt ist, dass ich in der Situation war, mir etliches ja überhaupt angucken zu müssen. Also vom Hörensagen hörte man, oh, die sind gut, aber ich weiß ja gar nichts davon. Also bin ich nach Göttingen gefahren oder nach Bad Gandersheim und habe mir Künstler angeschaut oder angesehen und fand das gut oder auch nicht gut. Das war dann für mich immer der Anlass, die anzusprechen. Sag mal, siehst du eine Chance, da mitzumachen? So kam das Programm zusammen und sehr, sehr spät, wir hatten immer in der Gruppe drüber gesprochen, es ist wichtig, die Jüngeren zu erreichen. Sehr, sehr spät bin ich dann in vielen kleinen Einzelschritten an diese jungen Menschen in dieser Region gekommen, wo mich wirklich stark gewundert hat oder erstaunt hat, das ist das richtige Wort, welche musischen Kompetenzen vorhanden sind. Musische oder kulturelle Kompetenzen, die lassen sich sehen. Also da finde ich, kann die Region echt stolz auf sich sein, diese Kompetenzen zu haben. Und sie anzusprechen, stellte ich mir anfangs schwierig vor, aber die Realität ist, dass all diese kulturell aktiven Menschen sofort sagten, ja, das interessiert mich. Scheiterungsgründe waren höchstens, dass man nicht konnte, beruflich, wie auch immer, oder schon festgelegt war. Aber nie, nee, da habe ich keine Lust zu, das gab es nicht. Sondern es gab dieses Interesse, auch hier etwas zu machen. Und das, finde ich, ist eine Ecke. Ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, die Kreismusikschule, die von sich aus eine Dynamik entwickelt hat, darzustellen, was machen wir eigentlich.
Die machen das quasi ist, Straßenmusik im allerbesten Sinne.
Ja, ja, füllen die Straßen. Die machen aber auch sozusagen eine Art Workshop an einem der Tage hinter der Stadtbibliothek. Ein Musikparcours, wo Kinder, die zuvor in einer Lesung in der Stadtbibliothek sind, schauen, was gibt es eigentlich für Instrumente und was könnte dabei für mich von Interesse sein. Das sind alles Beispiele, wie man mit dem, was sonst in Räumen stattfindet, nach draußen geht. Das finde ich einfach grundsätzlich gut. Dass das kein Beispiel für Hochkultur ist, das soll es aber auch nicht sein, aber es ist ein Beispiel für Lebendigkeit. Und jeder fängt irgendwie an zu experimentieren. So, das ist der entscheidende Teil. Und wenn wir hier den Kindern und jüngeren Jugendlichen die Möglichkeit geben zu experimentieren, man muss sich ja auch fragen, wo gibt es die Möglichkeit für das Experiment, dann ist das schon ein Riesenschritt und ich finde das gut und das muss man befördern.
In Osterode engagiert sich ein ideenreiches Bündnis mit Bürgermeister Klaus Becker für das Denkmalkunst Kunstdenkmalfestival, mit dem wir heute das Festivalprogramm und ein Kapitel Stadtgeschichte erkunden. Darüber berichten Thomas Schmidt, Christiane Östern, Christina Schimpf, Franziska Aulich und Lutz Kretschmer.
Und was so Open-Air-Unternehmung angeht, da ist ja mit dem Theater der Nacht auch eine ideale Besetzung hier vor Ort. Die sind ja erfahren, auch mit Umzügen und
ja,
Spektakel
Walking
die Bevölkerung Acts einbinden.
Ja, was Walking Acts angeht, sicher, wir haben ein Walking Act. Aber das Theater der Nacht findet im Ratssaal statt mit einem Stück speziell für Kinder, ältere Kinder, jüngere Jugendliche. Das ist so diese Schnittmenge. Aber das war auch so eine dieser spontanen Ideen. Was zieht man denn aus so einer Theater? Erfahrung heraus und da ist das Theater der Nacht auch ideal mit dem Angebot Figurenbau für Kinder und die Workshops sind ausgebucht, da passt niemand mehr rein und auch das ist einfach auch durch dieses Kümmern der Eltern um solche Angebote, die vorhanden sind, ein Zeichen dafür, dass es wichtig ist, das vorzuhalten und das ist der entscheidende Punkt, dass wir da was auf die Beine gestellt haben, was einen Resonanzraum hat, also man hört förmlich sozusagen den positiven Rückhalt davon. Und die machen selber was und stellen was für sich her, wo sie was draus lernen. Und besser geht's doch gar nicht.
Zum Thema Zugereisten. Lutz Kretschmer möchte ich noch was sagen. Das ist ja nicht der Einzige, der jetzt nicht ursprünglich aus Osterode kommt, aus der Gesamtrunde jetzt hier. Für mich ist ein wunderbarer Nebeneffekt dieses Projektes, was wir vor 2 Jahren gemacht haben, 2017, was wir in diesem Jahr wieder machen. Ein wunderbarer Nebeneffekt ist, dass wir alle Menschen einbinden. Und man sieht, besonders an Lutz Kretschmer, in diesem Falle jetzt, weil er das auch eben nochmal so deutlich gemacht hat, wer in Osterode ankommt und hier wohnt als Neubürger, Neubürgerin und sich engagiert für sein Hobby, für seine Gedanken, seine vorzugten Dinge, die er machen möchte, der kann sowas tun. Und zwar in einer Riesengeschichte. Denn ich sag mal, Lutz Kretschmer und ich, wir kannten uns vor 2 Jahren noch nicht, glaube ich. Und er ist jetzt für mich der erste Ansprechpartner für dieses Gesamtthema dabei. Und das finde ich so gut hier daran. Dass Migranten sind, egal aus welchem Land man kommt, man kann sich hier einbringen, ohne dass irgendwo gesagt wird, ja Moment, komm du erstmal hier an. Sondern nee, wenn er macht und gute Ideen hat und gemeinsam bereit ist, gemeinsam im Team hier zu arbeiten, wird das angenommen. Das finde ich einen wunderbaren Nebeneffekt.
Aber gerade in dem Zusammenhang hat Osterode nach der großen Flüchtlingswelle ja in aller großartigster Form Flagge gezeigt.
Was hat wunderbar hier funktioniert.
Wie ja. hier so Integration ja. peu à peu sich entwickelt ja. hat und mit allen Störungen und Hindernissen.
Auch da gab es 2015 und folgende insgesamt 450 Flüchtlinge aufgenommen haben, und zwar gerne aufgenommen haben, nicht aufnehmen mussten, sondern wir haben sie gerne aufgenommen und wir haben sie verteilt in Osterode untergebracht, in ordentlichen Wohnungen. Da muss man sagen, da bin ich stolz drauf, dass sich da auch eine Bürgerinitiative gebildet hat mit weit über 100 Menschen, die dort aktiv waren und die diesen Menschen so die ersten Schritte in Deutschland, die ja nicht immer ganz einfach sind in unserer bürokratisierten Welt, ihnen geholfen haben dabei einfach, sie unterstützt haben dabei, woraus auch durchaus heute noch wunderbare Freundschaften entstanden sind. Und ich glaube, das zeigt, da funktioniert es, es funktioniert in einem kulturellen Projekt, es kann in jedem Projekt funktionieren in Osterode.
Und wir haben wirklich Glück gehabt, dass wir einen jungen Mann dabei haben, der die Öffentlichkeitsarbeit macht, der im Internet Stimmt. den Auftritt macht, der uns da wirklich betreut, ich würde fast sagen, selbstlos betreut, denn viele Termine schiebt er so, damit er wirklich bei uns dabei sein kann, bei den Zusammenkünften und das und uns toll begleitet hat mit den Protokollen und allem. Und wie gesagt, Internetauftritt ist einfach, finde ich, super. Und das ist Daniel Lee.
Informationen auch, was die Geschichten über die Häuser angeht, von Frau Grobes verfasst, sowie Einzelheiten zu den Künstlern und auch zu den einzelnen Programmpunkten, die es parallel auch nochmal auf Social Media gibt, in Facebook. Dort kann man sich dann natürlich auch für diese Veranstaltung interessieren oder Zusagen klicken und wird dann eben auch über aktuelle Änderungen, die immer mal wieder aufkommen können, informiert. Kurzfristig.
Auch musikalisch gesehen passiert eine ganze Menge. Also da ist das GSU mit einer Bläserformation zu Gast. Und dann gibt es Sabine Maris im Bereich Klezmer. Und dann erwähnten Sie ja schon Kreismusikschule. Haben Sie so ein bisschen geguckt, dass aus allen musikalischen Sparten sich was findet?
Ich glaube, das wäre übertrieben zu sagen und wäre nicht ganz an der Wahrheit dran. Es sind auch Zufallsprodukte und es sind Produkte der Gespräche mit unterschiedlichsten Leuten. Also beispielsweise kannte ich ja gar nicht zuvor Sabine Maris. Das ist gelaufen über eine Kollegin hier im Hause, die Gleichstellungsbeauftragte, die ein spezielles Programm, das Kolleginnen und Kollegen, die Frauen in Osterode adressiert. Darüber ist das entstanden. Sie hatte uns angesprochen. Wir sind eigentlich der Meinung gewesen, das ist ein guter Beitrag innerhalb dieser DKKD. So kommt ein solcher Programmpunkt unter anderem zustande. Es wäre jetzt falsch zu sagen, oh, ich habe intensiv darüber nachgedacht und mich ausgetauscht, sondern das ist genau dieser Punkt, die Ohren aufzuhalten und zu hören, was kann interessant sein, und mehr oder minder wird man dann ja gemeinsam auch nochmal drüber nachdenken, passt das oder passt das nicht. Aber ich würde auf eine Kleinigkeit nochmal hinweisen, nämlich die Gruppe Elkes Holzweg. Die kannte ich ja auch nicht. Es war ein Gespräch in einer Orchesterpause des Clausthaler Sinfonieorchesters, wo ich die Damen und Herren dort ansprach, sag mal, wer von euch ist eigentlich interessiert daran, während der DKKD aufzutreten? Das war eine sehr allgemein gehaltene Frage, und dann bin ich hier sozusagen im Verlauf der Pause angesprochen worden von einem der Mitmusiker dort, der Elkes Holzweg vorschlug. Und neben dem Umstand, dass ich diesen Namen sehr ungewöhnlich finde und damit meine Neugier, fand ich auch interessant, dass das ein Ensemble ist, das ausschließlich Saxophon spielt, ist ja eine ganz seltene Geschichte. Ich glaube, Musik des 19. Jahrhunderts hatte sich auf dieses Instrument ja auch kapriziert. Und das findet statt. Ja, so kommt diese Heterogenität dieses Programms. Also sicher wird ein Spezialist sagen, ja, da ist keine Linie drin, aber wir sind ja auch keine Spezialisten und keine Musikwissenschaftler, um da eine Linie reinzukriegen, sondern wir versuchen, möglichst viele zu erreichen.
An der Linie würden sich jetzt alle aufhängen, und so ist halt, sagen wir mal, auch das Programm in sich in Bewegung. Sie haben ja auch ein Akkordeonorchester ja, in der richtig. Nachbarschaft, was ja, dann hier
genau, die treten. Das ist, die aber Gäste aufmuntert. Das ist aber ein Beispiel für diese Straßenmusiken. Die spielen draußen und sind in Variationen im Übrigen auch mit dem Saz-Ensemble zusammen. Also das ist eine ganz ungewöhnliche Kombination, dass dieses Saz-Instrument mit einem Akkordeon gekoppelt wird. Ich bin da aus ausgesprochen gespannt, wie das wird. Also da lassen wir uns auf ein paar Experimente ein. Jetzt führe ich noch einen Punkt an. Ich hatte auch gelernt, dass hier in Osterode ausgesprochen viele lyrisch interessierte Menschen gibt.
Es gibt ja den lyrischen Garten. Alle Jahre, es gibt den lyrischen Garten. Da merkt man,
aber ich bin angesprochen worden von einem der Mitschreibenden dort oder Mitagierenden dort, Clifford Middleton, und der sagte, ich möchte gerne meine Lyrik vorstellen. Neben dem Umstand, dass ich mir die auch angehört habe und interessant fand, hatte ich aber ein Aber vorgebracht, weil ich weiß, es ist unglaublich schwierig, Lyrik vorzutragen, nur Lyrik. Also war mein Vorschlag, um es etwas einfacher zu machen. Es ist ja eine Form der Auseinandersetzung, des Zuhörens und der Auseinandersetzung. Ich hatte den Vorschlag gemacht, das vielleicht mit Musik, mit Jazz zu koppeln. Jetzt greife ich nicht zu auf Lyrik und Jazz von irgendwas 1970, aber es ist daraus eine Idee gestanden bei dem lyrisch agierenden Menschen und einem Osterodener Musiker. Das ist ein kleines Experiment, was stattfinden wird. Hat es, glaube ich, hier noch nicht gegeben, diese Koppelung von Lesung und Musik. Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Sind das alles Bühnen, die auch sonst genutzt werden, jetzt für die Veranstaltung? Ich meine, klar, so ein Ratsaal, der ist immer im Betrieb, aber haben Sie da auch Ausschau gehalten, ähnlich wie bei den Häusern, nach Orten, wo man mal jetzt ein Bühnenprogramm machen kann, wo sonst keins stattfindet?
Das ist richtig. Wobei ich sagte ja vorhin, es ist schwierig, im Altstadtbereich von Osterode vernünftige Räume zu finden, aber wir sind ja zusammen auch herumgegangen und haben dann nicht nur auf die Bilder geguckt, sondern kann hier etwas stattfinden. Und da sind einige Orte neben dem Ratsaal, die wir dann ausgewählt haben.
Was kann man denn da noch entdecken?
Hier beim Festival ist es ganz einfach so, dass man natürlich ja auch der Masse vom Publikum geschuldet ist. Und da haben wir dann einige Bühnen selbst errichtet.
Zum Beispiel?
In einem, an der Obermühle und am Eiskeller zum Beispiel, in einem sehr charmanten Ambiente wird das stattfinden, wo sicherlich die Besucher erstmal erstaunt sind, dass man dort auch so Veranstaltungen durchführen kann. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch auf dieses verfallene Kino da aufmerksam machen wollen, dass das nun endlich mal in Angriff genommen wird alles. Aber da gibt es noch die ein oder andere Lokalität bzw. Räumlichkeit, wo man Kleinkunst durchaus machen kann, und das wollen wir den Leuten näher bringen. Groß drüber plaudern will ich eigentlich nicht, das soll auch so ein bisschen so überraschend sein für unsere Gäste.
Sind das jetzt alles so Fachwerk eingebundene Gebäude, dass man in der Nachbarschaft da auch noch einiges sich anschauen kann?
Naja, immer, weil ja ganz wenige Teile der Stadt sozusagen modern oder betonmäßig gestaltet sind, sondern es ist ja, glaube ich, überwiegend bis da oben beim Reuberg, dieses Viertel, das ist ja alles historisch. Daraus erklärt sich ja auch die Anzahl der Häuser, die gefunden werden konnten. Von daher bewegt man sich schon in diesem historischen Teil. Die Idee, Führungen anzubieten, die das koppeln, ist auch entwickelt worden. Also von daher hat man diese Verknüpfung.
Das heißt, wir werden nach der Eröffnung einen Kurzrundgang machen, in ein, zwei Häuser gehen und, ja, sagen wir mal, so ein bisschen reinschnuppern und dann sagen...
Exemplarisch
quasi. Und dann sagen Leute, orientiert euch an den Fußstapfen, an dem DKKD auf der Straße und guckt die Häuser und da könnt ihr rein, und rechts und links davon sind auch Fachwerkhäuser, die wir jetzt nicht belegen, aber die man ja auch angucken kann. Und ich denke, das, was der Heimat- und Geschichtsverein dazu macht, dass er die Historie der Häuser immer erklärt, das weckt ja Interesse für die Häuser und auch für das Gesamtbild der Stadt. Und da haben wir eine ganze Menge zu bieten in Osterode.
Wird denn das in letzter Zeit auch mehr nachgefragt? Weil es gibt ja mittlerweile auch wieder ein anhaltendes Interesse an alten Gebäuden, an historischen Spuren.
Also die Stadt hat ja vorhin erklärt, dass sich doch vermehrt wieder Leute überlegen, junge Leute überlegen, ob sie in ein altes Haus ziehen, was sie günstig erwerben können, selber ausbauen können. Ich hoffe, dass Osterode da auch weiterhin mit profitiert von, denn das war so eine Nebenbemerkung von Herrn Becker, dass er sagte, die Grundstückspreise ziehen auch hier im Altkreis Osterode langsam an.
Auch im vierten Teil unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema flanieren wir durch das Festival Denkmal Kunst, Kunstdenkmal in Osterode. Als Träger des Festivals im Bündnis mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt engagiert sich der Verein Fachwerkkultur Osterode am Harz nicht nur für den Erhalt historischer Gebäude. Über das Festival hinaus setzt der Verein auch auf das Thema Stadtentwicklung. Lutz Kretschmer, der erste Vorsitzende des Vereins, hat dabei besonders weitere kulturelle Angebote im Blick, die Osterode nachhaltig beleben.
Swing und Blues gibt es, Klezmer gibt es, die Blues- und Boogie-Küche.
Ja,
dafür sind Sie dann nach Göttingen gereist und haben mal einen
das
Abend
ist richtig.
Im Exil
im Exil habe ich mehrere Abende mittlerweile schon verbracht, das ist richtig. Ja. Es gibt einen sehr guten Gin an der Bar.
Ja. Und haben Sie zufällig auch bei den Göttinger Märchenwochen geschnuppert?
Ich habe nur davon gehört, nein, habe ich nicht. Aber ich habe mir beispielsweise das Theater der Nacht angesehen, was aber nochmal ein anderer Schnack ist dann.
Ja. Ich frage deshalb, weil Claudia Ott ja auch erzählt aus
Claudia Ott beispielsweise, Tausend und eine Nacht, ist auch eine Kooperationsangelegenheit gewesen, die aus der Idee entstand, wir wollen ganz bewusst die Heterogenität Osterodes darstellen. Und hier war sozusagen die Schnittstelle Verweis auf die Kultur des Orients und die prägende Bedeutung, die das auch für, ich sag mal, Zentraleuropa gehabt hat. Und jedem von uns ist Tausend und eine Nacht sozusagen als Geschichte kannt. Und insofern traf sich das fantastisch, dass Frau Ott eben in diesem Zusammenhang gearbeitet und geschrieben und übersetzt hat und trägt das hier sozusagen als eigenständigen kulturellen Teil vor. Wir bauen auch darauf, dass wir viele sozusagen Alteingesessene, aber auch der neu zugezogenen Bevölkerung damit erreichen. Also es wird begleitet von einem türkischen Orchester, sozusagen die Koppelung. Es ist nicht nur die Lesung.
Jetzt Ihr Engagement für das Festival und die vielen kreativen Netzwerke. Es gibt ja den Verein Fachwerk Kultur Osterode. War das so das Initial, das Ganze auf stabile Füße zu stellen?
Der Verein Fachwerk Kultur ist sozusagen die Basis. Wir nehmen ja auch, und das sollte man auch nochmal in aller Klarheit sagen, öffentliche Gelder in Anspruch. Wir haben Förderanträge gestellt. Das ist als Privatmensch nicht möglich, sondern dazu muss man eine Rechtsform haben. Das ist in dem Fall der Verein. Insofern spielt dieser Verein oder die Struktur dieses Vereins eine wesentliche Rolle. Auch vollkommen klar ist, dass mit diesen öffentlichen Mitteln ein ganz wesentlicher Teil des gesamten Festivals finanziert worden ist.
Man braucht und immer das einen Träger,
ist,
klar.
Ja, man braucht dazu einen Träger und das ist der zentrale Punkt. Es gab dann, weil die Vereinsstruktur nicht da gewesen ist in der Form, dann die Entscheidung, okay, wir schauen, wer ist bereit, sich für einen nicht klar definierbaren Zeitraum für die Aufgaben zur Verfügung zu stellen. So, und das ist im vergangenen Jahr, ich weiß gar nicht mehr wann, geschehen. Der Vorstand ist besetzt worden und das war die Grundlage dafür, sich auch intensiver mit den Fördermöglichkeiten in Südniedersachsen in dem Fall auseinanderzusetzen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Kooperation aller beteiligten kommunalen niedersächsischen Stellen absolut optimal gewesen ist. Zumal wir auch relativ spät dran gewesen sind mit Anträgen, die zu stellen waren, in die man sich ja auch erstmal reinarbeiten musste. Also von daher optimale Unterstützung. Hätten wir ein Jahr eher angefangen, wäre es sicher nochmal ein anderer Schnack geworden. Aber ich denke, dass uns insgesamt, was staatliche, kommunale Förderung angeht und was das Gewinnen, Überzeugen von Sponsoren betrifft, eigentlich ein ganz gutes Stück gelungen ist. Also man muss ja jemanden überzeugen, zu sagen, ich stelle euch Mittel zur Verfügung. Das gilt für die staatlichen wie für die privaten. Da liegt Verantwortung bei uns, die man im Rahmen dieses Vereins auch gut tragen kann.
Das kann aber durchaus bedeuten, dass das in der Geschichte Osterodes und der weiteren ein fester Programmpunkt wird.
Ja, das muss man sehen. Das ist die Frage der Perspektive, die so ein Verein dann entwickeln kann aus seiner Dynamik heraus. Wobei ich persönlich immer auch denke, dass es gut ist, nicht nur an diese eine Struktur zu denken, sondern sich die gesamte mögliche Struktur für Osterode und Umgebung. Es gibt ja vielfältige und zahlreiche Vereine und Initiativen. Mein Plädoyer wäre immer dafür, dass man die Köpfe zusammenstecken muss, auch auf der Ebene, um zu überlegen, was kann man gemeinsam auf die Beine stellen, statt dass jeder neben dem anderen herarbeitet und sich mit der Förderstruktur auch auseinanderzusetzen, die vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Teil.
Also im besten Sinne Banden bilden.
Ja.
Gemeinschaftlich was bewegen.
Ja, das ist der Punkt. Und ich denke auch, dass es notwendig ist, einfach in den Austausch reinzukommen darüber, was will man erreichen dabei. Und da könnte die DKKD durchaus ein Anknüpfungspunkt sein, auch bezogen auf diejenigen, denjenigen, auch das hat es ja gegeben, in relativer Distanz dazu stehen. Vielleicht aus dem Grund, weil man mit DKKD etwas verbindet, was man für seine eigene Vereinsstruktur für nicht koppelbar hielt. Aber das muss man eben besprechen. Ich fände es sinnvoll, wenn so ein übergreifender kultureller Konsens entwickeln würde. Kultureller und sozialpolitischer Konsens.
Also wenn ein kultureller da ist, dann hat er immer soziale Folgen. Also Kultur unter dem Stichwort Lebenskultur. Kultur dient der seelischen Gesundheit einer Gesellschaft.
Ja, das hat was mit Qualität zu tun. Aber wie gesagt, also Fachwerk Kultur ist ja eine sehr spezifische Ausrichtung. Ich nehme jetzt ein Beispiel, was gar nichts mit Osterode zu tun haben muss, aber ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel wie Rock gegen Rechts muss nicht notwendigerweise die Verknüpfung zu so etwas wie Fachwerk Kultur finden können. Aber man kann auf der Ebene etwas zu erreichen, mit Blick auf Entwicklung von demokratischen Grundprinzipien, antirassistischen Grundprinzipien, da kann man sich schnell darauf einigen, dass man an einem Faden zieht und sich gemeinsam überlegt, was wollen wir eigentlich erreichen. Und nichts ist wichtiger als dieser demokratische Konsens innerhalb sich entwickelnder Gesellschaften.
Das war eine Stunde ein Thema. Heute zum Denkmal Kunst, Kunstdenkmalfestival in Osterode und das Bühnen- und Ausstellungsprogramm vom 17. bis zum 24. August. Im Gespräch mit Bürgermeister Klaus Becker und Mitgliedern des Festivalteams Lutz Kretschmer, Thomas Schmidt, Christiane Öster, Christina Schimpf und Franziska Aulich. Die Redaktion der Sendung hatte Tina Fiebiger.